Willkommen bei Krisenmeisterei, dem Podcast für kompetentes und souveränes Krisenmanagement. Ich bin Thomas Prinz von Krisenmeisterei.at. Hier erfahren Sie, wie Sie auch unter Druck einen klaren Kopf bewahren und Ihr Team sicher durch jede Krise führen. Hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge von Krisenmeisterei. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute möchte ich mit einer Frage beginnen, die sich derzeit viele Führungskräfte immer häufiger, allerdings ohne diese Frage wirklich auszusprechen, stellen. Wie motiviere ich mein Team noch für die nächste Krise, wenn die letzte gerade erst hinter uns liegt oder in Wirklichkeit noch am Laufen ist? Dahinter steckt oft eine noch andere Frage, die in Wirklichkeit noch selten ausgesprochen wird. Wie motiviere ich eigentlich mich selbst noch? Wenn Sie sich diese Frage stellen, dann ist das kein Zeichen von Schwäche. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass Sie die Realität wahrnehmen. Und das alles hat einen Namen und der Name lautet Crisis Fatigue, Krisenmüdigkeit. Und die ist heute, wenig verwunderlich, in vielen Organisationen präsent. Oft unerkannt und eigentlich fast immer unterschätzt. Und genau darum geht es heute. Ja, was ist nun Crisis Fatigue eigentlich wirklich? Das ist keine Diagnose, das ist auch keine Entschuldigung. Das ist ein messbares, beschreibbares Phänomen. Und das Wichtigste ist, wer dieses Phänomen kennt und darüber Bescheid weiß, hat schon den ersten und wichtigsten Schritt getan, um damit auch umgehen zu können. Machen wir einen kurzen Rückblick. Die letzten 5 Jahre haben ganz viel Herausforderungen gebracht. Wir hatten eine globale Pandemie, wir hatten Lieferkettenkrisen, Energiekrisen, Cyberangriffe, geopolitische, ja, nennen wir es mal vorsichtig, Verwerfungen. Und das alles ohne wirkliche Erholungsphasen dazwischen. Krise auf Krise auf Krise auf Krise. Nun, was passiert mit einem Menschen und mit einem Team unter dieser Art von Dauerlast? Ja, und hier kommt jetzt der Human Factor ins Spiel, unser menschliches Sein. Unser Organismus ist für kurzfristige Stressreaktionen gebaut. Das ist dieses klassische Fight or Flight. Und dieser Mechanismus funktioniert hervorragend für das Bewältigen akuter Gefahrensituationen. Wir haben diesen Adrenalinausstoß, wir haben eine erhöhte Aufmerksamkeit, wir fokussieren uns auf die konkrete Gefahr. Nur, das ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Wenn ein derartiger Dauerbetrieb sich einstellt, wenn dieser Stress quasi chronisch wird, ja, dann beginnen unsere Wahrnehmung, unser Urteilsvermögen und unsere Entscheidungsfähigkeit systematisch nachzulassen. Und das ist keine Frage des Willens, der Beherrschung, der Disziplin. Das ist reine Biologie. Wenn wir hier einen kurzen Vergleich zur Luftfahrt ziehen, dort ist vollkommen klar, ein erschöpfter Pilot ist ein Sicherheitsrisiko. Niemand will in einem Flugzeug fliegen, wo man weiß, der Pilot ist bereits an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Und das unabhängig von Erfahrung und Kompetenz. Daher gibt es auch diese Verpflichtung in der Luftfahrt, als Pilot sich bei Erschöpfung als not fit to fly zu melden. Ja, aber dieselbe Logik gilt eigentlich für Führungskräfte im Krisenmanagement, nur gibt es dort im Unternehmenskontext üblicherweise keine speziellen Regelungen für Krisenmanager, dass die in der Früh mal sich selbst einschätzen und sagen, na, wir haben zwar eine Krise, aber ich bin heute nicht fit dafür. Und auch üblicherweise keine Kultur, die sagt, du bist erschöpft und das ist ein Sicherheitsproblem und daher übernimmt jetzt jemand anders deine Aufgabe. Wobei man sagen muss, Crisis Fatigue ist nicht dasselbe wie normaler Arbeitsstress. Es ist auch nicht dasselbe wie klinischer Burnout, auch wenn es letztendlich dorthin führen kann, wenn das immer weitergeht. Crisis Fatigue ist eine nachlassende Reaktionsfähigkeit auf Krisen nach wiederholter Exposition. Das heißt, wenn ich immer und immer wieder ohne Erholung dazwischen mit Krisen zu tun habe, dann wird meine Reaktionsfähigkeit einfach erschöpft. Mein Alarmsystem stumpft ab. Das kann dazu führen, dass Dinge, die früher als dringlich und wichtig wahrgenommen wurden, jetzt als schon wieder dasselbe abgetan werden. Und das kann verheerende Auswirkungen haben. Es kann zum Beispiel zu Fixierungsfehlern führen, dass man gar nicht mehr so genau überlegt, welche Lage habe ich da jetzt vor mir, sondern ja, kennen wir eh schon, nicht schon wieder dasselbe und dann unter Umständen falsch abbiegt in seinem Krisenmanagementplan. Ja, und Krisenmanagement bedeutet ja letztendlich nichts anderes als laufend sich die Lage anzusehen, die Lage zu beurteilen und dann Entscheidungen zu treffen. Und genau bei diesen Entscheidungen haben wir das nächste Problem im Fall von Krisenmüdigkeit. Diese Entscheidungen werden klassisch mit der Zeit immer schlechter und sie werden entweder langsamer oder impulsiver, weil unsere kognitive Reserve einfach erschöpft ist. Kommt dazu später noch ein bisschen genauer. Was ist jetzt aber nur das besonders Tückische? Das besonders Tückische an dieser Sache ist, zum einen, es sind jetzt davon nicht die Schwachen betroffen. Betroffen davon sind häufig wirklich die Besten im Team. Klar, die haben sich vielleicht auch am stärksten eingebracht und am meisten versucht, das Beste herauszuholen. Dementsprechend kann sich bei denen Erschöpfung natürlich auch entsprechend früh einstellen. Und das Zweite, auch da werde ich noch darauf zu sprechen kommen, dass man selber unter Umständen gar nicht mitbekommt. Damit stellt sich natürlich die Frage, ja, wie erkennt man nun Crisis Fatigue? Es ist nicht so, dass eines Tages in der Früh plötzlich ein Schalter umgeswitcht wird und jetzt haben wir Crisis Fatigue. Das schleicht sich langsam ein. Da gibt es keinen klaren Beginn, das ist wie gesagt ein schleichender Prozess. Aber es gibt Signale, die man wahrnehmen kann und auf die jede Führungskraft immer aufpassen sollte. Und ich teile diese Signale in wesentlich in drei Ebenen auf. In die Verhaltensebene, die Kommunikationsebene und in die Entscheidungsebene. Und fangen wir gleich einmal mit der Verhaltensebene an. Was kann ich da beobachten, wenn Crisis Fatigue sich einschleicht? Nun, zunächst einmal das Engagement nimmt ab. Sind vielleicht am Anfang viele oder alle noch wirklich begeistert dabei, die Krise zu bewältigen, die Herausforderungen anzunehmen, und dann wird es immer, ja, man könnte fast sagen, abgestumpfter. Menschen, die früher aktiv mitgedacht haben, vorausgedacht haben, halten sich immer mehr zurück. Die Präsenz in den Besprechungen sinkt, körperlich und mental. Die Leute sind vielleicht da. Es ist nicht mehr der Funke im Team. Man versucht nicht mehr aktiv gegenzusteuern, sondern einfach nur noch, okay, was müssen wir tun? Ja, wieder diese und diese Herausforderung, okay. Eine eher abgestumpfte Haltung, die sich hier breit macht. Und natürlich häufen sich Fehler, die früher nicht passiert wären. Und wenn man in einer derartigen Situation dann noch Übungen oder Trainings anbietet, um vielleicht gegenzusteuern, dann werden die womöglich nur noch als lästig empfunden und nicht als nützlich. Ein typischer Satz, den man in einer derartigen Situation oft hört, ist, ja, wir wissen doch eh, was wir tun müssen. Es klingt nach Kompetenz, ist aber oft in Wirklichkeit ein Zeichen von Erschöpfung. Ja, wir wissen eh, was zu tun ist, aber eigentlich, wir wollen es ja gar nicht. Ja, die nächste Ebene ist die Kommunikationsebene. Was man da feststellen kann, ist häufig, dass sich einfach der Ton der Kommunikation verändert. Zynismus nimmt zu, eine Art Galgenhumor, der aber irgendwann nicht mehr lustig ist. Die Abstimmungen im Team werden immer kürzer, immer oberflächlicher, und eines von vielen Alarmsignalen ist, wenn keine unbequemen Fragen mehr gestellt wird, wenn alles nur noch abgenickt wird. In der Luftfahrt kennt man den Begriff des sogenannten Chilled Cockpits. Das ist eine gefährliche Ruhe, wo keiner mehr etwas sagt, weil alle erschöpft sind. Die Besatzung hat aufgehört, aktiv miteinander zu kommunizieren und sich gegenseitig zu challengen. Und so etwas kann in einem Krisenstab auch passieren. Und da muss man dann wirklich sehr vorsichtig sein. Wenn man mitbekommt, dass im Krisenteam niemand mehr widerspricht und alle nur noch nicken, Dinge abnicken und nur noch zugestimmt wird, dann ist das eben oft kein Zeichen von Einigkeit. Dann ist das oft ein Warnsignal. Ja, es kann schon sein, dass einmal wirklich alle einer Meinung sind. Das heißt nicht, dass das immer falsch ist, um Gottes Willen. Aber man muss immer wachsam sein und ein Auge und Ohr dafür haben, ob mehrere derartige Alarmsignale auftreten. Das könnte dann eben ein Zeichen für Crisis Fatigue sein. Ja, besonders kritisch wird es natürlich auf der Entscheidungsebene. Da gibt es im Prinzip zwei besondere Auswirkungen. Eine wäre, dass sich Entscheidungen verzögern. Die kognitive Last ist einfach so groß, dass niemand mehr Entscheidungen treffen will, weil alle nur noch erschöpft sind. Es kann aber auch genau das Gegenteil passieren. Es kann auch dazu führen, dass Entscheidungen überstürzt getroffen werden. Man will einfach aus dem Zustand der Ungewissheit, was soll man machen, einfach nur noch raus. Man möchte einfach nur diese fragende Situation überwinden und daher werden Entscheidungen getroffen, bevor man sie wirklich entsprechend gut vorbereitet hat. Und natürlich kann beides gefährlich sein. Man spricht ja auch von Decision Fatigue, also von der Entscheidungsmüdigkeit. Und daher wissen wir, die Qualität von Entscheidungen verschlechtert sich für gewöhnlich, je mehr Entscheidungen bereits an einem Tag getroffen wurden. Auf der einen Seite natürlich, je mehr Erfahrung ich habe, desto höher könnte die Qualität meiner Entscheidungen sein, aber je mehr Entscheidungen innerhalb kurzer Zeit getroffen werden, umso erschöpfter, umso ermüdeter werde ich und umso schlechter wird die Qualität meiner Entscheidungen. Das ist natürlich gerade fürs Krisenmanagement etwas, was man unbedingt im Kopf behalten muss, denn letztendlich ist der Krisenmanagement nichts anderes als eine fortlaufende Reihe von Entscheidungen. Ja, und etwas besonders Heimtückisches an Crisis Fatigue ist ein Phänomen, das ich schon angesprochen habe. Wer selbst stark betroffen ist, merkt es selbst oft als Letzter. Warum? Weil gerade auch die Selbstwahrnehmung unter dieser Crisis Fatigue leidet. Man funktioniert, man liefert, aber nicht mehr auf dem Level, der eigentlich möglich wäre. Und man bekommt es oft selber nicht mehr mit, weil man selber ja noch funktioniert und nur noch versucht, eines nach dem anderen abzuarbeiten. Man spricht ja auch von Performance Illusion oder der Illusion von Performance. Da ist es auch sehr wichtig, wenn man sich eben im Team austauschen kann, denn die reduzierte Fähigkeit zur Selbstreflexion kann man unter Umständen durch gutes Gespräch mit Kollegen, mit Peers im Team ein bisschen ausgleichen. Ja, Crisis Fatigue greift somit alle fünf Dimensionen des Human Factors an. Die Wahrnehmung, die Kommunikation, die Entscheidung, die Teamarbeit und das Selbstmanagement. Und das kann natürlich fatal werden. Ja, was tun wir jetzt dagegen? Ich sehe hier vier ganz konkrete Ansätze. Schritt Nummer eins, das Thema muss man aus der Tabuzone holen. Es ist wichtig, gerade in Zeiten, wo Krise auf Krise auf Krise folgt, darüber zu sprechen, explizit darüber zu sprechen. Crisis Fatigue wird oft nicht benannt, weil Menschen das als Schwäche sehen. Dann glauben, wenn sie sagen, ja, ich habe eine gewisse Krisenmüdigkeit, dass man sagt, ja, du bist nicht stark genug, nicht perfekt, nicht entsprechend ausgebildet, was auch immer. Aber in Wirklichkeit ist das Gegenteil wahr. Eine Führungskraft, die ihre Grenzen kennt und benennt, ist letztendlich zuverlässiger als jemand, der so tut, als hätte man keine Grenzen. Denn jede Person, jeder Mensch hat seine Grenzen. Wer in der Lage ist, die zu benennen, ist in Wirklichkeit stärker und zuverlässiger. Eine Empfehlung von meiner Seite, bauen Sie das bereits außerhalb von Krisen ein, und zwar in regelmäßige Teambesprechungen. Bauen Sie da die Frage ein, wie geht es uns gerade als Team? Und zwar nicht als Befindlichkeitsrunde, wo jeder dann das sozial erwünschte Verhalten zeigt, dass man sagt, ja, mir geht's so super und das tolle Team und wir sind alle so froh und so glücklich, hier als Team zu haben, zusammenarbeiten zu können. Ja, ist eh schön, ist eh toll, wenn man hört, wie gut es angeht. Wir müssen aber lernen, wenn wir für den Krisenfall gut vorbereitet sein wollen, auch auszuhalten, wenn im Team jemand sagt, mir geht's momentan nicht so gut, mir geht's vielleicht im Team nicht so gut, mir geht's vielleicht privat nicht so gut. Dass man als Team das dann auffangen kann und darüber Bescheid weiß, ja, wenn jetzt dann die Krise kommt, dann ist eben diese eine Person vielleicht nicht so Belastungsfähigkeit wie 2 Wochen früher oder 2 Wochen später. Also diese Frage, wie geht es uns gerade, nicht als Befindlichkeitsrunde, sondern wirklich als operative Statusabfrage, wie ein Crew-Briefing vor dem Start im Cockpit. Und wenn ich damit während einer laufenden Krise oder in einer Hochdrucksituation anfange, dann wird das eher Verwunderung auslösen. Das muss ich wirklich so im Alltag beginnen einzuführen. Ist auch ein guter, wichtiger Schritt in Richtung psychologische Sicherheit. Dass Teammitglieder lernen, es ist okay, auch mal zu sagen, ja, momentan schramme ich an der Belastungsgrenze oder bin sogar schon drüber. Ja, und das führt mich dann zu Schritt 2, und zwar zum aktiven Einplanen von Erholungsphasen. Nicht immer sagen, ja, wenn es dann ruhiger wird, dann habe ich meine Erholungsphase. Wenn alles vorbei ist, dann lassen wir es uns gut gehen. Solche Erholungsphasen kommen nicht von selber. Ich muss Ruhezeiten, Erholungsphasen aktiv einplanen, auch dann, wenn sie eigentlich niemand will, weil jeder funktionieren will. Nur wir wissen, jeder hat seine Grenzen. Das heißt, ich brauche aktiv geplante Erholungsphasen. Das geht jetzt nicht darum, dass wir auf einen Betriebsurlaub fahren, aber dass ich meine Teammitglieder, meine Entscheidungsträger wirklich für gewisse Phasen immer wieder bewusst entlaste von der Krisenbereitschaft. Dass ich Alarmierungsstufen reduziere für bestimmte Personen in einer bestimmten Zeit. Das ist kein Luxus, das ist Resilienzmanagement. Eine Organisation, die ihre Teams bis zur Erschöpfung treibt und dann erwartet, dass sie im nächsten Notfall Bestleistung bringen, die betreiben in Wirklichkeit keine Krisenvorsorge, die betreiben Raubbau. Und das bringt mich zu Schritt 3. Etwas, was sehr oft zu sehen ist, dass dieselben Einzelkämpfer oder dieselben einzelnen Personen Krisenverantwortung von Ereignis zu Ereignis übernehmen und tragen. Irgendwie ist das nachvollziehbar. Wer gut ist, der wird gefragt, und wenn wir einen guten Krisenmanager haben, dann wollen wir, dass der jede und alle Krisen managt. Aber letztendlich ist das ein strukturelles Problem, denn eine gute Crew muss auch funktionieren, wenn ein Mitglied ausfällt. Das erfordert letztendlich Redundanz. Das heißt, fürs Krisenmanagement, mehrere Personen müssen dieselbe Rolle ausfüllen können. Und zwischen diesen Personen braucht es dann auch eine gewisse Rotation. Nicht, was ich auch schon oft gesehen habe, eine Person, weil man meint, diese Person ist der oder die Beste dafür, eine Person ist immer Krisenmanager vom Dienst. Ja, und ich habe noch 2, 3 andere, die es auch sein könnten, aber die stehen dann drunter unter der Liste quasi als Notnagel. Wenn man den einen, die einen nicht erreichen, dann fragen wir halt die anderen. Damit ist einer immer oder eine immer Nummer 1 und Krisenmanager vom Dienst, und die anderen, ja, verlernen es womöglich mit der Zeit. Aber eine Rotation zwischen Menschen, die gemeinsam dafür ausgebildet sind, eine bestimmte Rolle auszuüben, das verteilt nicht nur die Last, sondern letztendlich erhält es auch die Entscheidungsqualität. Und da wirkt ein wichtiger Appell. Wenn Sie merken, dass der Ausfall einer bestimmten Person Ihre Krisenorganisation ernsthaft gefährden würde, dann haben Sie ein strukturelles Risiko. Das ist kein Personalthema, das ist ein Strukturthema. Und das ist eines, das Sie im Prinzip sofort lösen sollten, nicht erst dann, wenn die Person ausfällt. Ja, last not least, Schritt Nummer 4 zum Gegensteuern gegen Crisis Fatigue. Die Qualität von Entscheidungen bewusst schützen. Decision Fatigue ist real und man muss natürlich gegenwirken. In der Praxis passiert oft das Gegenteil, weil Krisen erzeugen eine Dynamik, erzeugen einen oft zunehmenden Druck. Das führt oft dazu, dass Entscheidungen weiter und weiter unter maximaler Last getroffen werden. Ein einfaches Gegenmittel ist das sogenannte 10-for-10-Prinzip aus dem Crew Resource Management. Das sagt sinngemäß, bevor ich eine wichtige Entscheidung treffe, einen wichtigen Schritt setze, 10 Sekunden innehalten, noch einmal die Lage sortieren und dann entscheiden. Nicht sich vom Druck überwältigen lassen und von Entscheidung zu Entscheidung stolpern. Denn gerade dann, wenn man oft das Gefühl von maximalem Sach- und Zeitdruck hat, gerade dann ist es wichtig, diesen Druck mal rauszunehmen, diesem Druck zu widerstehen und sicher zu sein, dass man eine wirklich gut fundierte Entscheidung trifft. Ja, lassen Sie mich das einfach nochmal kurz zusammenfassen. Also Crisis Fatigue ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein physiologisches und psychologisches Phänomen, das nach wiederholter Krisenexposition, nachdem man mehrere Krisen durchlaufen ist, einfach auftritt. Es beeinträchtigt Wahrnehmung, Kommunikation und Entscheidungsfähigkeit und das oft, bevor es die Betroffenen selber bemerken. Was sind die Signale? Sie sind erkennbar, es ist nachlassendes Engagement, es wäre zynische Kommunikation, es wäre eine veränderte Entscheidungsqualität. Und man kann etwas dagegen tun, und zwar vor allem dann, wenn man bereit ist, das Thema anzusprechen, es aus der Tabuzone zu holen. Diese vier Ansätze, die ich empfohlen habe, die ich dazu empfehle, diese Krisenmüdigkeit im Team explizit ansprechen. Wie gesagt, es aus der Tabuzone holen. Erholungsphasen aktiv einplanen, auch in Situationen, wo sich keiner erholen will, weil jeder will die Krise bewältigen vielleicht, aber es ist einfach notwendig. Man darf das nicht dem Zufall überlassen. Dann die Rollen zwischen Personen, die für eine bestimmte Rolle qualifiziert sind, rotieren und da eine Redundanz aufbauen. Und die Entscheidungsqualität aktiv schützen, zum Beispiel mit dem 10-for-10-Prinzip aus dem Crisis-Management. Ich sage das alles auch ganz speziell in Richtung jener, die diese Folge hören und im Stillen denken, ja, es trifft irgendwie auf mich zu. Sie sind damit nicht allein. Das ist, wie gesagt, alles eine ganz normale Reaktion auf eine besonders herausfordernde Situation. Das Beste, was Sie tun können, ist nicht weitermachen wie bisher. Das Beste und oft halt auch das Mutigste ist es, diesen Zustand zu benennen für sich selbst und auch gegenüber dem Team. Denn Führung bedeutet nicht Unverwundbarkeit. Führung bedeutet, die eigene Verfassung so zu managen, dass man in der Krise zuverlässig ist. Das ist eine Fähigkeit und wie jede Fähigkeit lässt sich die auch trainieren. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at und hoffe, Sie konnten aus dieser Folge wieder einige wertvolle Impulse mitnehmen. Wenn ja, dann freue ich mich sehr über eine Weiterempfehlung oder eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Das hilft mir, den Podcast weiterzuentwickeln und mehr Menschen zu erreichen. Wenn Sie dieses Thema vertiefen oder eine professionelle Begleitung für Ihr Krisenmanagement suchen, kontaktieren Sie mich gerne für ein unverbindliches Erstgespräch. Gemeinsam finden wir heraus, wie ich Sie und Ihre Organisation noch krisenfester machen kann. Ihre Fragen, Themen, Wünsche oder auch eigenen Erfahrungen interessieren mich natürlich auch sehr. Schreiben Sie mir gerne an podcast@krisenmeistere.at. Und denken Sie daran, der beste Zeitpunkt, sich auf Notfälle oder Krisen vorzubereiten, ist immer heute. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.